Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hackmans MMA-Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Nächste Ausgabe Championship Rounds mit Florian Mandavid und Sebastian Hackel. Danke, dass ihr dabei seid. Bei uns ist es Montag, der 25.04.2022, ein beschaulicher Abend um 19:45. Ihr hört das Ganze einen Tag später, am Dienstag, dem 26.04. Und eines habe ich letztens vergessen. Jetzt kommt es mir, wo ich dich so grinsen sehe, Flo. Du hattest letztens Geburtstag. Also ich will Happy Birthday Kommentare und Likes sehen unter diesem Video. Flo ist das Geburtstagskind. Das haben wir voll unterschlagen.
Ist ja jetzt auch schon wieder wirklich her. Aber ja. War ein schöner Tag, ich hatte Urlaub, habe ihn genossen. Keine Ahnung, Geburtstage haben mir zugegeben nie so richtig viel bedeutet und ich merke halt auch, sie werden belangloser und belangloser. Aber ja, natürlich ein schöner Tag. Es gibt Länder, an denen wird der Mutter gratuliert, finde ich eigentlich, wenn man sich das mal so richtig durch den Kopf gehen lässt. Besser, angebrachter. Was habe ich denn gemacht, außer Geld geboren zu werden? Das ist ihr Verdienst.
Ja, ich war bei zwei Geburten dabei, eine Frau leistet da auf jeden Fall was, aber ich finde es toll, wie unangenehm dir das ist. Das finde ich immer schön, wenn ich so diese Dinge aus dir rauskitzel, die dir richtig so wie, keine Ahnung, als müsstest du einen Frosch runterschlucken, einen lebendigen Frosch, so war der Gesichtsausdruck jetzt.
Ach, was, so schlimm war es nicht. Ich wollte jetzt Seitenhiebe rauspacken, nein, ist alles gut, so alt wie du bin ich ja noch nicht.
Okay, aber ich sehe verdammt gut aus für mein Alter, muss ich sagen. Auf jeden Fall, das tust du. Bin davon überzeugt. Also, ihr seid bei den Championship Rounds. Wir sind euch noch was schuldig. Und zwar, wir haben gesprochen über die UFC Fight Night, Andrasch gegen Lemosch. Und da sind wir gerade mal bei den ersten drei Kämpfen fertig geworden, Flo. Wir haben noch zwei Kämpfe auf der Main Card. Wir machen weiter mit einem Federgewichtsduell. Charles Jourdain oder Charles Jourdain, ist ja Franco-Kanadier, besiegt Lando Vannata durch Submission per Guillotine-Choke in Runde 1 nach 2:32. Und dann gab es noch ein Duell im Catchweight bis 190 Pfund. Marc-André Barriot besiegt Jordan Wright durch Submission im Guillotine-Choke ebenfalls in Runde 1 nach 2:36. Und das sind zwei sehr ähnliche Kämpfe, selbes Ende sozusagen, durch dieselbe Submission und es wurde derselbe Fehler gemacht. Und da würde ich gerne ein bisschen drüber sprechen, aber ja, was fällt dir ein? Federgewicht, Charles Jourdain besiegt Lando Vannata, was ist dir hängen geblieben?
Ich bin halt von Charles Jourdain relativ beeindruckt für sein Alter. Also klar, der hatte mal seine Phase in der UFC, in der er nicht so super geliefert hat. Also,
das sind meine Notizen zu ihm.
Okay, ich habe weniger und ich mache die im Kopf, aber gut, versuche das mal zu rekonstruieren. So, der hat ja wirklich in letzter Zeit Statements gesetzt und ist halt 26, soweit ich weiß. Vielversprechender Junge auf jeden Fall. Aber muss sagen, mich hat zu Beginn Lando Vannata deutlich mehr überzeugt. Deutlich ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber ich dachte eigentlich, er reißt den Kampf an sich. Fängt er ja früh einen Kick ab, holt den Takedown. Jourdain greift kurz verzweifelt diesen Nacken, aber Hand aufs Herz, es war nicht gefährlich. Zu Beginn zumindest. Und Vannata landet ja wirklich harte Treffer und ich habe in meinen Notizen stehen, ich hatte den Eindruck, Vannata sieht im Stand scharfer aus. Und dann trifft halt Jourdain diese eine Linke. War halt der Moment, diese Linke hat den Kampf auf den Kopf gestellt, aber bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, Charles Jourdain wird da relativ klar besiegt. Ich glaube, der Kampf läuft nicht gut für ihn. Auch das natürlich Qualitäten, die man bringen muss oder die einen auszeichnen können, in Momenten einen kühlen Kopf bewahren, einen Augenblick zu brauchen, um einen Kampf eben an sich zu reißen. Das hat er in dem Moment gemacht. Die Linke setzt ihn eben auf den Arsch, greift direkt den Nacken und ab dem Moment, ich meine, Vannata verteidigt die ja gut, bleibt er da dran, schafft es dann, die Beine zu verschließen und zieht das Ding halt durch.
Krass. Findest du, er hat gut verteidigt?
Engagiert, sagen wir so.
Ja, engagiert ist nicht immer gut. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, weil es gibt ja zwei Verteidigungsstufen für einen Guillotine-Choke. Erste Verteidigungsstufe ist immer, gegen den Griff zu kämpfen. Wenn der Griff nicht mehr sitzt, kann die Submission nicht mehr kommen. wenn du nicht gegen den Griff kämpfst, kannst du die Position so verändern, dass es kein Würger mehr ist.
Und das hat er halt versucht.
Aber er ist in der Guard stecken geblieben. Und das ist eben immer die Gefahr. Zur Erklärung. Guillotine Choke, das hier, so dieser obere Unterarmknochen, Klinge sagt man im BJJ dazu, das ist ja das, was den Würger macht. Also wenn dein Kopf da drin steckt und ich würge dich so, dann ist das in deinem Hals und dann klopfst du ab, schläfst du ein, kriegst Panik etc. pp. Wenn du es aber schaffst, deinen Körper so zu drehen, dass das Kinn nicht mehr hier drin steckt, sondern dass das Kinn zu meiner Brust zeigt oder nach außen zeigt, dann kann ich nicht mehr würgen. Hier so kann ich dich nicht würgen. Und ich, mit dem Bizeps kann ich dich vielleicht ein bisschen würgen, aber werde ich nicht so lange halten können wie du und dann schlüpfst du raus. Deswegen zuerst immer gegen den Griff kämpfen oder die Position verändern, also in die Side Control kommen oder nach außen variieren. Was man nicht machen darf, ist in der Guard stecken bleiben. Und das ist in beiden Kämpfen unterschiedlich passiert. Van Hatter hat da wirklich vehement versucht rauszukommen. Eben. Hat er sogar die Hose verloren.
Ja.
Super stark. Die Hose ist irgendwann unten an den Knöcheln so. Ja, und muss dann klopfen.
Ne? Ja, aber er versucht ja wirklich mit aller Kraft da diese Beine zur Seite zu bringen. Schießt da ja auch wirklich den Unterkörper so ein bisschen hoch, um da wirklich quasi drüber zu springen. Also ich fand eigentlich, das waren Szenen, in denen ich eigentlich Charles Jourdain eher Credits gegeben hätte, anstatt die Verteidigungsversuche von Van Hatter, ab dem Moment, wo er eben wirklich in dem Griff stecken geblieben war, zu kritisieren. Man muss sich dazu auch nochmal vor Augen führen, der hatte eben auch einen Niederschlag, wirklich wenige Sekunden vorher.
Aber er hatte sehr viel Zeit, er ist auf einem Knie, es dauert ewig lang. Ich glaube, der Fehler bei ihm war, im Initiieren dieses Verteidigungsmodus, dass er diesen One-Handed-Guillotine nicht ernst genommen hat. Hat nie gedacht, dass das zu was führt. Der war richtig gut eingerastet. Klar, es ist unwahrscheinlich, dass du mit einer Hand zuziehst. Man hat es auch dann erst in der Wiederholung gesehen, dass er mit der zweiten dann nachgeschoben hat. Das hat er nicht richtig ernst genommen. Und als er gemerkt hat, wie ernst es ist, war es zu spät, war es viel zu spät. Und ich glaube sogar, die Hose, so lustig es klingen mag, aber das war dann das Entscheidende, warum man nicht mehr rausgekommen ist, weil jeder weiß, wenn du so eine Hose an um die Knöchel hast, bist du halt nicht so mobil und kannst nicht so viel Power generieren. Und dann, ja, Hose aus, Kampf verloren.
Ich fand es einfach stark von Charles Jourdain. Also klar, safe. Auch jemand anderes wäre da gegebenenfalls rausgekommen, hätte die Situation, wie du gesagt hast, früher erkannt. Aber der Junge beeindruckt mich für sein Alter. Federgewicht natürlich eine harte Division. Ich bin da wirklich vorsichtig zu sagen, der wird die Top 15 erreichen und sich halten und vielleicht noch höher klettern. Aber Teil dieses Haifischbeckens, einer von den Leuten, die man aufzählt, wo man sagt, krass, guck mal, der ist nicht mal gerankt und der ist schwer zu besiegen. Einer von denen ist er definitiv.
Deine These mit dem Lando Van Hatter hat den Kampf am Anfang gewonnen, die stimmt auch insoweit, wenn man daran denkt, was Charles Jourdain nach dem Kampf gesagt hat, ich hatte unfassbar Angst vor dem Typen. Ich weiß, der ist gut, der ist spritzig, der ist körperlich stark, der kann hart schlagen, der hat mehr Erfahrung als ich. Ich habe mich richtig eingenässt vor dem Kampf. Also der hatte Respekt, der hatte gehörigen Respekt vor ihm. Und trotzdem muss man sagen, hat sich durchgesetzt gegen die eigene Angst und gegen Lando Van Hatter. Und du hast natürlich auch insofern recht, wenn man sagt, 26 Jahre alt, ist noch entfernt von seiner Blütezeit. Ist ohnehin ein starker Kickboxer, hat auch diese eingesprungenen Techniken, diese Flying Knees und so weiter, deswegen nennen sie ihn ja Air Jourdain. Aber er hat hier auch seine Submission-Skills gezeigt. Und Lando Van Hatter ist nicht irgendwer, den lässt nicht jeder abklopfen, den zwingt nicht jeder zur Aufgabe. Also das war vielleicht der größte Sieg bisher in der UFC für Charles Jourdain.
Hätte ich auch gesagt. Er hat für mich halt auch nochmal super viel Respekt bekommen, Ilia Topuria kurzfristig kämpfen zu wollen. Das ist eine richtige Ansage. Ich muss beichten, ich habe hab das ganze Event durchgeskippt, ich habe wirklich nur Kampfszenen geschaut, habe es also nicht wirklich gehört, aber er hat wohl, habe ich irgendwie auf Twitter mitbekommen, Edson Barboza gefordert. Ne?
Ja.
Das ist natürlich ein mutiges Callout.
Das ist krass, ja.
Das ist schon eine Ansage, hat irgendwie ein Bild getweetet, dein Blick, wenn du am nächsten Morgen aufwachst und dich erinnerst, dass du gestern Edson Barboza gefordert hast, so ein bisschen, oh, was habe ich da getan?
Apropos Twitter, auch geil, wirklich eine geile Post-Fight-Speech, hat alles rausgehauen, was er auf der Seele hatte. Twitter, gebt mir den blauen Haken, ich will verifiziert werden, auf Twitter hat er noch gesagt.
Hat es nicht Claudie Puez gesagt?
War das Puez?
Ja, ich glaube.
Ja, es war Puez, stimmt, war Puez, hast recht.
Genau, ja. Der hat ihn gefordert. Hab einen Retweet gesehen. Twitter kriege ich mit, das ist mein Hut. Charles Jourdain, ein guter Mann auf jeden Fall. Wer auch ein guter Mann ist, auf jeden Fall Marc-André Gabarriot. Viele Deutsche werden ihn vermutlich noch in Erinnerung haben, dadurch, dass er, was er Abu Azaitar mit ihm angestellt hat, ihm angetan hat. Das waren ja wirklich üble Szenen, was er da mit dem Düsseldorfer veranstaltet hat. Auf jeden Fall eindrucksvoll. Seitdem auch nennenswerte Siege nochmal eingefahren. Und hatte mit Jordan Wright einen Gegner, den ich irgendwie nicht so ganz sportlich greifen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwie hat mich der Junge noch nie so richtig überzeugt. Glaube auch, weil ich nicht so ganz weiß, was ich an seinen Stärken irgendwie, also auf was habe ich zu achten, was bringst du mir, in was bist du richtig gefährlich. Irgendwie konnte ich es noch nicht ganz greifen. Klar, der ist recht wuchtig, irgendwie so ein hölzerner Typ. Ich glaube, den auszunocken, ja, Jordan Buckley, nicht Buckley, wie heißt er mit Vornamen? Buckley jedenfalls hat ihn.
Joaquin.
Joaquin, genau, hat ihn, glaube ich, ausgenockt, aber das ist halt auch so ein richtiger Panzer. Denke, dennoch, er kann auf jeden Fall einstecken, ist jetzt kein irgendwie gebrechlicher Typ, auch nicht für UFC-Niveau. Aber ja, trotzdem kein Gegner, den ich so richtig ganz verstehen konnte. Ich fand, aber er hat mich relativ, ja, nicht beeindruckt, aber hat mich eigentlich überzeugt von sich, vor allem vor diesem kritischen Hintergrund. Denn von Marc-André Barriot halte ich eigentlich recht viel. Fand seinen Ansatz gar nicht so verkehrt.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir hier zettelweise Notizen gemacht und ich wollte heute so viele Geschichten erzählen. Zum Beispiel wollte ich dir die Geschichte erzählen von Lando Vannata, der jeden Tag, halte ich fest, 8 Kilometer zum Training läuft, dann dort bleibt, eins, zwei, dreimal trainiert und dann wieder 8 Kilometer nach Hause läuft. Das wollte ich dir unbedingt erzählen, weil ich weiß, dass du auf sowas stehst.
Kilometer, nicht Meilen, ja? Krass.
5 Miles, also 8 Kilometer. Ne? Das wollte ich dir noch erzählen. Aber dann, dass du diesen Kampf. Und dann muss ich dir die Geschichte natürlich erzählen. Ich habe eine Fürsorgepflicht gegenüber dem jüngeren Podcast-Mitglied zu Jordan Wright, weil du hast ja gesagt, du kannst ihn nicht so richtig greifen, weißt nicht so richtig, was macht den aus. Ich finde den insofern schon mal geil. Der kommt aus, die nennen sie ja The Beverly Hills Ninja. Also Beverly Hills ist ja so die beste Gegend in ganz USA. So wird ja immer auch als Meme benutzt und bei sämtlichen Sprüchen und so weiter. Und sie nennen ihn deswegen Beverly Hills Ninja, nicht weil er aus Beverly Hills kommt, sondern weil er halt in so einem guten Elternhaus aufgewachsen ist. Also Vater und Mutter sind Geschäftsleute, mega dicke Kohle, hat irgendwie 4 ältere Brüder und ist voll behütet aufgewachsen, gute Schule und so weiter. Und hat dann aber gesagt, ja, ich komme aus einer guten Gegend, alle anderen gehen jetzt studieren so, aber ich will Kämpfer werden. Und das hat er auch schon so mit 3, 4 gesagt. Also hat irgendwie mit 4 angefangen, Karate zu machen und sämtliche Kampfsportschulen durchlaufen und ist auch von der Technik her ein sehr guter Kickboxer. Was mich aber trotzdem verwundert hat hier bei dem Kampf, ist, dass er im Stand, und das bestätigt ja wiederum deine Theorie, dass Barrio ein solider Kämpfer ist, kein Land gesehen hat gegen den. Er ist nicht so richtig angekommen. Warum Level Change da hier? Und das ist ein Mann mit guten Kicks.
Übel ins Gesicht geboxt wurde.
Ganz genau, ganz genau. Er hat halt gemerkt, ey, von dem Kuchen will ich nichts abhaben. Der Barrio schlägt richtig hart. Und zu Barrio habe ich ja auch eine Geschichte für dich. Der war in Kanada auf Platz 1 gerankt, also in dem Landesranking, im Halbschwergewicht und im Mittelgewicht. Also war zeitweise der Mann, den man als den legitimen Nachfolger von GSP bezeichnet hat. Hat ein bisschen Pech bei seinen UFC-Auftritten, war nicht immer alles so super glücklich für ihn. Aber das ist einer, der unfassbar unterschätzt wird. Und wie hart der treffen kann und wie tough der ist, hat man in diesem Kampf gesehen.
Ja, die Uppercuts waren übel.
Richtig böse.
Ja, Jordan Wright. Ich weiß nur, dass der irgendwie großer Anime-Fan ist. Vermutlich hat ihn das dann irgendwie auch, da ist ja Kampfkunst auch sehr verankert, vielleicht nochmal inspiriert.
Goku ist sein Lieblingscharakter.
Die letzte Folge auch schon angesprochen, Son Goku, Legende. Wir haben auch einen Kommentar bekommen, auf jeden Fall, der das sehr wertgeschätzt hat, dass das Thema war. Und hat uns auch die blauen Haare von Andrasch erklärt. Ich habe es vergessen, aber es ging weiter als Dragon Ball Z. Das war jedenfalls irgendwie Nachfolger. Deswegen habe ich das nicht mehr verstanden. Ich bin da ausgestiegen mit dem Ende. Wie ich die Überleitung bekomme, weiß ich nicht mehr. Ich glaube jedenfalls, dass einer der Einflüsse, die ihn zum Kampfsport überhaupt bewegt haben, das mit dem Elternhaus natürlich recht außergewöhnlich. Sieht man selten, ne? Gibt ja auch den Spruch, dass dir in den Seidenpyjamas eben das morgens aufstehen und joggen gehen nicht ganz so leicht fällt.
Dem schon.
Wie
Dem macht
bitte?
das sogar Spaß. Ihm schon. Das macht ihm
Offenbar.
sogar Spaß. Ich weiß sogar, wie man eine Überleitung hinbekommt. Du hast gesagt, wie du aus der Ecke wieder rauskommst. Wright hat Barrio so in die Ecke reinbuxiert. Ne? Er wollte ja Level changen, wollte den Takedown. Und dann macht er was ganz Komisches. Also greift den Single Leg, also umklammert das Bein, will sich den Single Leg holen. Und wird da ist schon der Würger angesetzt. Und es ist wieder dieses selbe Spiel. Klinge ist drin, von vorne, nimmt das nicht so richtig ernst und verliert dann das Gleichgewicht und fällt in die Guard rein. Und der Würger ist eingerastet. Wie gesagt, remember, spult ein paar Minuten geistig zurück. Entweder du kämpfst gegen den Würger oder wenn du in den Würger reinfällst, siehst du, dass du schnellstmöglich seitlich kommst und so rausdrehst, dass keine Würgewirkung mehr da ist. Das war wieder zu spät. Der Würger war super fest, der fällt nach vorne, wird sofort die Guard geschlossen, du kannst deinen Rumpf nicht mehr bewegen, du kannst den Körper nicht mehr verändern und ja, du merkst, dass du jetzt gerade verlierst, aber du verlierst.
So schnell kann es gehen. Ja, der Ansatz, draußen zu bleiben, war auf jeden Fall trotzdem der richtige als der größere Mann. Diese Auszeit Leg-Kicks zu Beginn, auch im Clinch hat er ja erstmal gute Knie gezeigt. Also ich fand, wie gesagt, diesen Gameplan richtig. Er hat ja auch ein paar Uppercuts wirklich tough genommen. Also dieses harter Hund hat er nach wie vor, das Bild habe ich von ihm. Du sagst mir halt jetzt, er ist ein Kickboxer. Ich muss weiter auf ihn achten. Ich finde es irgendwie cool, dass man aus einfachen Verhältnissen so weit schafft bis in die UFC und sagt, ich will wirklich einen riskanten Job haben und egal, ich brauche nicht irgendwie ähnliches berufliches Erreichen wie Elternteile. Man kann natürlich auch gleichermaßen sagen, der Baum muss sich dann auch natürlich weniger Sorgen machen. Vielleicht geht man dann solche beruflichen Risiken natürlich auch ein. Also wenn er jetzt einsieht, okay, das wird wohl nichts mit dem Kämpfer da sein, dann hat er natürlich auch ein Polster, das ihn da irgendwie auffängt. Aber nee, ich find's krass, gibt es natürlich selten. Ich habe mal gehört, Kevin Cater kam auch aus einem ganz guten Elternhaus, aber mir fallen ganz wenige Beispiele ein, wirklich von Leuten, die aus guten Verhältnissen kommen und eben so einem Sport nachgehen. Dementsprechend beachtlich. Die Guillotine war beachtlicher.
Auf jeden Fall. Zu Barrio auf jeden Fall noch. Der war bei TKO in Kanada parallel Champion im Mittelgewicht und Halbschwergewicht.
Das ist halt immer
gleichzeitig. Ich glaube, TKO, also mir fällt jetzt keine größere Liga ein in Kanada, wahrscheinlich die größte, schon ziemlich krass. Und er ist ja kurzfristig eingesprungen in diesem Kampf. Und es gab deswegen auch dieses Catchweight bis 190 Pfund. Aber das ist eben genau der Richtige für so ein Catchweight, weil der wechselt halt, oder jetzt nicht mehr in der UFC, weil der entscheidet sich ja für die Tiefere im Zweifelsfall. Aber das ist einer, der lange Zeit hin und her gesprungen ist zwischen diesen beiden Gewichtsklassen. Und ich denke, der wird keiner gewesen sein, der im Halbschwergewicht richtig weit über dem Gewichtslimit war, weil sonst kommst du nicht mehr runter ins Mittelgewicht. Wenn du 225 wiegst und 185 wiegen musst, dann sind das 40 Pfund. Und es gibt aber Halbschwergewichter, die laufen rum mit 240. Ne?
Es gibt auch Middleweights und Vettori und Costa, die machen fast die 220 wieder im Kampftag. Aber ja, ist die Ausnahme definitiv. Und gesund. Boah. Und empfehlenswert ist es nicht.
Hast du Aljamain Sterling gesehen auf Instagram?
Nee.
Ich glaube, also 135 Pfund, für alle, die es nicht wissen, 180 Pfund.
Junge.
In einer Woche nach dem Kampf.
Das ist 180 krank.
Pfund. Das ist auch nicht so gesund, würde ich jetzt mal behaupten.
Hast du Paddy Pimblett gesehen?
Paddy ist richtig, genießt das Leben.
Der ist richtig fett geworden, auch für seine Verhältnisse. Bei ihm läuft auf jeden Fall. Der lässt sich richtig schmecken.
Geil.
Egal. Ja. Kein Gewicht, dass er irgendwie an Wasser verlieren kann. Der muss auf jeden Fall wieder laufen gehen. Ja. Aber ja, natürlich dieser Wechsel zwischen Light Heavyweight und Mittelgewicht, generell auch ein großer Sprung. Ne, das Izzy-Beispiel hat uns gezeigt, Gewicht macht da oben halt auch einiges. Also macht immer viel aus, aber dieser 20-Pfund-Sprung, der ist schon krass.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall eine ganz schöne Ansage. Es scheint ein schwerer Junge zu sein. Vielleicht
Das wären noch meine restlichen Notizen für diese Fight Night. Ich schmeiß die jetzt einfach mal weg, weil sonst werden wir zu lang. Also es wird einfach zu viel. Ich könnte noch so viel erzählen. Eins möchte ich aber trotzdem noch sagen. Der allererste Kampf auf den Prelims, vielleicht haben den manche gesehen, das muss ich einfach ansprechen. Es tut mir leid. Jetzt habe ich es zwar schon weggeworfen, was ich mir aufgeschrieben habe, aber ist auch gleich schnell erzählt. Also im Weltergewicht, der Eröffnungskampf, Prelim Card, Mike Jackson besiegt Dean Barry per DQ durch Eye Gouging. Und zwei Dinge dazu. Ja, da breche ich auch ab als Ref. Ich meine, er greift ihm mit, glaube ich, drei Fingern in die Augenhöhle rein. Und zweitens, viel schlimmer, beschwert sich dann, dass er disqualifiziert wird. Also erstens mal hast du davor schon ein paar dreckige Aktionen gezeigt, die nicht okay waren. Und sich dann drüber zu beschweren, dass der andere nicht weitermacht, ey, wenn du ihm quasi hinters Hirn greifst mit deinen Fingern. Was da los bei dem Typen, ey? Also da kam ich überhaupt nicht mit klar. Also das war der erste Kampf, das war das Erste, was ich gesehen habe. So nach 3-4 Minuten wird der beendet in der ersten Runde. Ich denke mir einfach nur, oh, das ist ein toller Auftakt.
Ja, das war übel. Also wenn du irgendwie im Ring das anders wahrgenommen hast, im Post-Fight-Interview sagst, ey, das war doch gar nicht so schlimm, dann die Wiederholung siehst und du denkst, puh, okay, übel, der steckt da ja halb drin. und irgendwie dann Einsicht hast oder von mir aus den Mund hältst und deinen Teil denkst, okay, aber der hat ja wirklich im Nachhinein irgendwie auf Twitter so ein, am Abend oder irgendwie am Morgen danach diese Statements von sich gegeben. Das ist schon wirklich, wirklich sehr dreckig, fand ich auch natürlich selbstverständlich unschön. Der Vollständigkeit halber so ein bisschen ähnlich, weil du gerade gesagt hast, vorzeitig durch den Ref abgebrochen, würde ich vielleicht noch auf einen GMC-Amateurkampf übergehen, um eine Überleitung zu unserem Video von letzter Woche zu machen. Tyrone Pfeiffer hat gekämpft. Wir, zum Zeitpunkt, an dem wir das Video veröffentlicht haben, stand der Gegner schon fest, fand ich rückblickend ein bisschen ärgerlich, da es tatsächlich ein Amateur war, den man kennt, hat sein Amateurdebüt gegen Kevin Enns gemacht. Guter Mann, hat wirklich schon 12 Amateurkämpfe gemacht. PJJ Schwarzgurt, also das ist eine ganz schöne Ausnahme auf jeden Fall, um sein MMA-Debüt zu geben im Amateurbereich. Und ja, wurde dann in der ersten Runde früh runtergeholt, wirkte aber relativ cool, hat wirklich BJJ Black Belt auf sich liegen und ich hatte in keiner Sekunde irgendwie Sorge um ihn, wirkte physisch stärker, hat einen kühlen Kopf bewahrt, hat mir rückblickend auch gesagt, ich habe mich da unten wohl gefühlt. Also ich habe ihm halt gesagt, ey, bitte sieh diese Runde nicht irgendwie als negativ an, du hast da auf jeden Fall gut ausgesehen unter dem Schwarzgurt. Er meinte, nee, alles gut. Hat ihn halt, also wurde zweimal runtergeholt, hat ihm in der Runde 3-4 Mal so eine Linke eingeschenkt. Man weiß nie, wie Punkterichter da irgendwie entscheiden, was steht über einem Takedown oder ein Punch. Vermutlich, notfalls hätte man es halt über Kontrolle auf jeden Fall die Runde Kevin Enns geben können, aber es war ein knappes Ding und Tyrone wirkte halt wirklich unversehrt, auch wenn er ihn da auf sich liegen hatte. Und in der zweiten Runde hat er ihm regelmäßig diese Linke eingeschenkt. Wirklich, Kevin Enns hatte gar keinen Bock mehr, sich diese Linke ins Gesicht jagen zu lassen. Hatte dann einen Cut auf der linken Augenbraue. Der Ref, Amateurbereich, schaut drauf, sagt, ach komm, es muss doch im Amateurbereich nicht sein, bricht das Ding ab. Und weil der Kampf noch nicht über die Hälfte der Zeit ging, ist das dann halt ein No-Contest.
Ärgerlich.
Sehr ärgerlich, aber das war ein inoffizieller Sieg gegen Kevin Enns in Tyrones Amateur-MMA-Debüt. Glückwünsche an dieser Stelle auch nochmal hier öffentlich quasi, dass, ja, wie gesagt, die vollständige Story zu unserem letzten Talk. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er da wirklich gut aussah. Und Gott sei Dank, man weiß ja nie, wie so ein Sportler, so ein Verbissener dann da mit sowas umgeht. Er sieht das auch als Sieg, kann das positiv sehen, hat gesagt, hat mich noch heißer gemacht, war eine geile Erfahrung. Das nächste Ding, auch mit tatsächlich grüner Farbe.
Sowas sind wichtige Erfahrungen, finde ich. Auch mal mit so einer Ungewissheit klarzukommen und das zu verarbeiten, macht dich stärker. Und ja, freut mich für ihn auch, dass er gute Momente hatte in diesem Kampf. Und die zweite Runde war ja definitiv eine gute Runde für ihn, hat da Schaden verursacht. Das ist ja auch irgendwo ein Kriterium. Schaden verursachst du ja nur, wenn du triffst und wenn du was machst und wenn du ja den anderen auch öfter triffst, weil so wie Tyrone ausgesehen hat, das war ja wenig vergleichbar mit seinem Gegner. Deswegen, ja, gut.
Definitiv. Also wäre der Kampf nicht abgebrochen worden in der Zeit, glaube ich, diese Linke wäre noch zweimal eingeschlagen, von mir aus dreimal, und Kevin Enns hätte an die Hallendecke geschaut. Also das war schon ein Sieg. Wie gesagt, Glückwünsche nach Mainz an der Stelle, wollte ich noch erzählt haben. Und würde vermutlich, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwie zu Events von letzter Woche wirklich eingehen. Wir hatten Belal Muhammad, eindrucksvoll, ne, hat er Vincente Luque besiegt, der im Jahr 2000 UFC 205, glaube ich, ausgenockt hat, auf jeden Fall schon ein bisschen her, hat er quasi den persönlichen Beef auf 1-1 gesetzt. Gut runtergegrindet auf jeden Fall, muss man erstmal so machen. Ich hätte vielleicht noch erwähnt, dass mir Boraglio wirklich gefallen hat. Ein ziemlich Wahnsinniger, der war kurz angesetzt. Ich hatte den tatsächlich auf der Contender Series gesehen, war kurz angesetzt gegen Niklas Stolzfuß. Dustin Stolzfuß.
Niklas Stolze, Dustin
Stolzfuß. Ja, ganz schwierig. Schafft man hier nicht an einem Montagabend. da habe ich richtig Sorgen gehabt. Da war ich glücklich, dass das Ding nicht zustande kam. Und ja, dieser Eindruck hat sich auch hier bestärkt. Verrückter Typ. Also wirklich mit diesen Flying Knees und richtig heftiger Back Control. Trainiert seit 8 Jahren mit Damien Meyer. Also wenn der einen Rücken hat, der lässt sich halt nicht weg. Hat wirklich diese Position sehr gut angepasst. Egal, was da sein Gegner gemacht hat. War ja auch angeschlagen. Wirklich, wirklich guter Kampf und hätte vielleicht noch 1-2 Worte, um das mit der UFC abzuschließen, zu Miguel Baeza gesagt. Fand ich wirklich sautraurig, dass er von André Fialho, so wird er glaube ich ausgesprochen, ausgenockt wurde oder TKO geschickt wurde. Ja, ich glaube, das war's wirklich. Die haben danach auch so einen Dialog und ich bin halt von Miguel Baeza ziemlich überzeugt. André sagt zu ihm, we're gonna get it again, und er sagt auch, ne, I'm done, bro, they're gonna get fucking rid of me, so. Weiß auch, dritte Niederlage in Folge, hat halt gegen Ponzinibbio diese Schlacht gegen Karis Williams sah zu Beginn eigentlich echt gut aus und wurde dann halt ausgenockt und jetzt verliert er dann nochmal durch K.O. Ich glaube wirklich, das war's und da sieht man halt wieder krass, was, also wie hart die UFC einfach ist. Das ist ein richtig, richtig gutes Welterweight.
Ja, das ist ganz, ganz irre. Ganz, ganz irre. Also, ja, später sprechen wir noch über Niklas Stolz. Der will jetzt da nicht die Kohlen schon vorher ins Feuer schmeißen. Ja, Konkurrenzkampf ist halt Wahnsinn. Haifischbecken in jeder Division mittlerweile. Also, wir haben gestern über Strohgewicht der Frauen gesprochen. Schau dir mal die Division an.
Ja, das ist ja komplett.
Völlig absurd. Also, da war vor, ja, gut, gar nichts los kann man nicht sagen. Aber in der Form, in der es da jetzt abgeht, wie sich das entwickelt hat, wie schnell. Also, völlig krank, aber im guten Sinne, denn wir bekommen jedes Wochenende diese krassen Kämpfe und ja, man ertappt sich dabei, wie man sagt, Andrasch gegen Lemos, ja, schau ich mir die Karte an, ja, ist jetzt nicht so gespickt mit großen Namen, aber die Karte hat halt voll abgeliefert.
Voll, das hat mich ein Festival einfach.
Das war einfach nur krass, 5 Kämpfe auf der Main Card, 4 Erstrunden-Submissions. Dann hast du bei den Prelims 6 Kämpfe, 3 werden durch K.O. oder TKO entschieden. Gut, das ist die eine DQ und es gibt nur 2 Decisions im Endeffekt. Und ja, da sind auch gute Sachen passiert. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Also richtig abgeliefert. Also UFC in den letzten 2 Wochen mit kleinen Namen große Dinge vollbracht, so würde ich es mal sagen.
Ja, trifft es perfekt. Vielleicht noch, um es richtig vollständig zu machen, noch kurz auf Bellator eingehen. Die haben für Bellator-Niveau sehr große Namen aufgefahren auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich könnte es nur jetzt irgendwie nacherzählen. Ich habe die Kämpfe nicht gesehen. Ich habe tatsächlich am Tag der Abreise, habe ich mir noch die 5. Runde, es lief tatsächlich, ich bin aufgestanden, als die 5. Runde lief, habe ich mir noch die 5. Runde von AJ McKee gegen Pitbull angeschaut. Die 5. Runde holt AJ McKee recht eindeutig, verliert dann halt die Decision, aber heißt ja gar nichts, kann ja genauso richtig gewesen sein, war ja auch einstimmig und holt sich da echt die erste Niederlage ein. Pitbull holt sich den Gürtel wieder, den 145er, und AJ McKee sagt im Nachhinein, ich will meinen Rematch, aber ich will es im Lightweight. Ich bin fertig mit dem Federgewicht.
Ja, eine Trilogie, eine komplette würde ich am liebsten im Federgewicht sehen.
Auf jeden Fall. Pitbull gehört nicht ins Lightweight für mich.
Ja, voll. Ist ja komplett anders sized einfach. Aber AJ McKee lässt da zwischen den Zeilen genau das durchklingen, was ich ja schon seit 3-4 Jahren sage. Der Junge ist Anfang 20, jetzt zu Mitte 20 und er wird halt zu groß einfach fürs Federgewicht irgendwann. Er ist einfach ein Riesenkerl und die 66 Kilo wird er nicht ewig bringen können, ohne sich selbst zu kompromittieren. Deswegen verstehe ich es einerseits, aber ich möchte diese Trilogie auf jeden Fall im Federgewicht vollendet wissen. Und er spricht für Pitbull, dass er die Anpassungen macht nach dem verheerenden Ende aus dem ersten Kampf, dass er diesen Fight-IQ besitzt und diese Routine und das ganze Know-how, das er sich über die Jahre drauf geschafft hat, da ausnutzt und an Stellschrauben dreht. Und klar waren alle Runden irgendwie so ein bisschen knapp, aber hey, er hat die Punktrichter davon überzeugt, dass er der bessere Mann war an dem Abend. Und das heißt auch was. Manche haben von Robbery gesprochen, also Robbery ist für mich was anderes. War knapp, ich will den dritten Kampf sehen.
Ich kann gar nichts zu sagen zu der These Robbery, wie eng waren die Runden, wie hätte ich gewertet, wie gesagt, ich habe nur die 5. geholt, die hat er für mich ganz klar geholt, so viel kann ich sagen, vielleicht war ja auch das kontrovers, aber da habe ich zumindest meine Meinung und ich habe keine Szene von Corey Anderson gegen Nemkov gesehen, da gab es eine Kopfnuss, Anderson headbottet Nemkov, soweit ich weiß, dementsprechend auch da no contest und es ging ja um 1 Million, die wurde dann einfach nicht ausgezahlt. Ich glaube, Sabella hat sich gefreut.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja. Also irgendwann muss das ausgezahlt werden, ja, wenn man die Welt posaunt. Aber ey, ich will auf jeden Fall da ein Rückmatch sehen. Und Corey Anderson ist ein Problem für Nemkov.
Ja, auf jeden Fall.
Ein richtiges Problem für Nemkov. Also manche haben geunkt, Gott sei Dank gab es die Kopfnuss. Ne? Also Corey Anderson ist in der Form, in der er jetzt bei Bellator ist, der beste Corey Anderson, den ich jemals gesehen habe. Und in der UFC sah das nicht immer so aus, dass er top, top, top Niveau ist, aber für mich einer der besten Halbschwergewichtler der Welt.
Das nicht, aber er ist halt nicht wie ganz viele zu einem Zeitpunkt zu Bellator gegangen, wo man dachte, gut, letztes Geld, richtige Entscheidung, die Zahlen gut, hab da das Ende deiner Karriere. Der war ja, ich glaube, sogar Top 5, hatte da auf jeden Fall John Walker, als der noch wirklich ein richtig vielversprechendes Prospekt war, da weggenockt. Hat er ja für mich richtig Richtig legendär, wie er da dieses Put some respect on my name ins Mikrofon schreit, lange vor Usman das gemacht hat. Nee, there are levels to this, schreit er irgendwie auch noch rum, ist ja richtig durchgedreht, nachdem er da Johnny Walker ausgenockt hat, der halt der Hype-Train schlechthin zu der Zeit
klar, war. Klar, und es hat ja keiner einen Pfifferling auf ihn gesetzt, das muss man ja auch sagen, haben wir alle schon vorher abgeschrieben und macht das Ding vollkommen klar und ist jetzt in seiner Prime, absolut, also der ist richtig gut. Und ja, wenn der Top Half-Guard hat, viel Spaß. Also Ground and Pound ist mit das Beste der Welt in der Division. Richtig starker Typ und ich bin gespannt. Das muss einen Rückkampf geben, da lege ich mich fest. Krasser Wollen wir noch ein bisschen was zu Bellator 278 sagen?
Kann ich nicht, aber mach das liebend gerne. Hawaii, die zwei Karten, ne?
Doppel-Hawaii-Card, da haben die Amerikaner auch mal nachts aufstehen müssen. Das freut mich fast ein bisschen, weil die jammern ja schon, wenn die mal so um 10 Uhr abends wach bleiben müssen. So. Wir sind da um 4 Uhr morgens am Rumkrebsen mit feuerroten Augen. Ja, also das krasse Ereignis von Bellator 278 war der Main Event. Da geht es um den Titel im Fliegengewicht. Juliana Vasquez, ungeschlagene Titelträgerin, alles weggemacht bisher. Liegt bis zur vierten Runde, lasse ich mir nichts anderes erzählen, vorne. Striking ist crisp, das Distanzgefühl ist sehr, sehr gut. Sie hat kaum was abbekommen. Und dann holt sich Liz Camouche einen Takedown und es geht an den Zaun und Camouche blockiert den rechten Arm von Velasquez mit den Beinen. Also das Mounted Crucifix, der rechte Arm ist mit den Beinen blockiert und die andere Seite ist auch blockiert. Und sie zeigt so 20 Sekunden vor Schluss, ein paar kurze Ellenbogenstöße, 4, vielleicht 5 und dann bricht Referee Mike Beltran ab und sagt, ist eine Stoppage und der Titel wechselt, Liz Camouche wird im vierten Viertel, im Spätherbst ihrer Karriere Titelträgerin, die Siegesserie, die ungeschlagene von Juliana Vasquez endet per TKO, obwohl sie vorne lag, Mega-Diskussionen, Internet-Diskussionen, Buhrufe im Publikum, super umstritten, super kontrovers. Auch da muss es ein Rückmatch geben. Ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen, weil es war eine super dominante Position. Ja, und er bricht 13 Sekunden vor Ende der Runde ab. Er bricht
das in darf keinen Einfluss haben.
Genau. Und es ist ein Titelkampf. Haben viele gesagt, oh, in einem Titelkampf so früh abbrechen. Was ist der Unterschied von einem Titelkampf und einem normalen Kampf und den zu erwartenden Spätfolgen für eine Kämpferin?
Fühle ich zumindest noch so ein bisschen. Es geht um richtig viel. Verstehe ich noch das Argument, aber
wie ja, lange die Runde noch ist? Im Endeffekt, ja, keine Ahnung, wartest du beim Titelkampf, bis ein Auge raushängt und im anderen Kampf nicht oder so? Also die Diskussion, die hinkt halt. Das Einzige, über das ich diskutieren lasse und das habe ich so empfunden, das war mir 4, 5 Schläge zu früh. Also es waren die ersten 2, 3, die knackig waren und dann holt sie einmal aus und ja, die ist im Mounted Crucifix, es gibt wenige Positionen, die so dominant sind für Ground and Pound, weil du hast halt fast, du hast die Hüftlinie ausgeschaltet, deine Beine sind weit weg, die liegt auf deiner Brust, fast schon auf der Schulterlinie, war richtig hoch, du kannst nicht mehr verteidigen, du kannst nur noch wegdrehen oder reinducken. Die hätte die Runde überstehen können, ich sage sogar, sie hätte sie wahrscheinlich überstanden. Und ist halt super bitter, sieht eigentlich nicht sehr beschadet aus und demonstriert und diskutiert dann auch sofort, natürlich auch in den Tagen danach. Mich hat es trotzdem, das wird sicher jetzt manche ein bisschen verwundern, gefreut für Liz Camouche, weil Liz Camouche ist eine krasse Arbeiterin, ist in dieser Phase ihrer Karriere nochmal richtig dominant geworden. Auch der letzte Kampf war richtig gut von ihr. Sie ist eine disziplinierte Ringerin, war Navy SEAL, glaube ich, vor ihrer Kämpferkarriere, also richtig krasse Frau und war ja Teil des ersten Frauenkampfes in der UFC zusammen mit Ronda Rousey damals. Also da schließt sich irgendwie ein schöner Kreis. Da ist eine, die ist ja so in der letzten Phase ihrer Karriere und schafft es jetzt irgendwie nochmal, einen Titel zu holen. Das hat mich für sie gefreut und es war auch nicht ganz unverdient, weil wie gesagt, Mounted Crucifix und sie ist halt am Schläge austeilen und wir werden halt nie erfahren, wie wäre die Runde ausgegangen. Hätte Velasquez die Runde überstanden und wäre dann zurückgekommen und das hätte das Ding nach Punkten eingetütet oder wäre das Ground and Pound 3, 4 Schläge verheerend gewesen und das ist eine sehr schwierige Diskussion. Mir war es tatsächlich gefühlt auch zu früh, aber ich gebe zu bedenken, ein Referee hat den Auftrag, die Protagonisten zu schützen. Und er hat da wohl was gesehen, wo er gesagt hat, ey, die ist hilflos gefangen, die kann sich nicht mehr verteidigen, ich breche das Ding jetzt ab. Lieber wäre es mir gewesen, er hätte noch ein bisschen gewartet.
Jetzt verstehe ich auf jeden Fall, also bei Twitter habe ich das beiläufig mitbekommen, den Kampf halt nicht gesehen, deswegen habe ich gar nicht gerafft, was sich da gestritten wird. Habe da so ein paar hämische Tweets gesehen von irgendwelchen Leuten, denen in der Crucifix schon das Gesicht richtig blutig gedonnert wurde, die dann gesagt haben, okay, hättest du mich mal auch früher gerettet. So ein bisschen mit Augenzwinkern. Keine Ahnung, also ich, ja, natürlich gibt es diese ganzen Leute, die vorm Rechner sitzen und irgendwie Entertainment so und die finden jetzt meine Aussage doof, aber bei Stoppage ist auf jeden Fall lieber zu früh als zu spät, natürlich. Also es geht halt um die Gesundheit von Kämpfern, A, und B, unabhängig davon, dass da jemand hart körperlich irgendwie verletzt wird, frag dich einfach, mit was könntest du als Referee viel schlechter leben? Ich habe gestern einen Kampf echt ein bisschen früh abgebrochen oder ich habe den viel zu spät abgebrochen und da liegt jemand im Krankenhaus. Also aus Kämpfersicht, langfristig in 5, in 10 Jahren wird vermutlich auch die Gegnerin sagen, ja, war immer noch ein bisschen kurz, aber besser, als wenn ich da irgendwie liege und es juckt den Schiri gefühlt nicht. Und als Referee kann ich es gleichermaßen verstehen, dass man da irgendwie nicht der Schuldige sein möchte, weil jemand deutlich zu viele Gehirnzellen verliert und den Kampf ohnehin schon verloren hat. Also, weiß nicht.
Ja, vollkommen. Also es tut mir für beide ein bisschen leid, Velasquez, weil man das Gefühl hatte, ja, es war zu früh. Bei Camus tut es mir auch leid, weil wenn du so eine Karriere hast, hab mir ja auf den Rechner mal gelegt, Mixed Martial Arts Record 17-7, jetzt 4 Siege in Folge. Letzte Niederlage war gegen Valentina Shevchenko, ey, was die schon gekämpft hat. Misha Tate, Ronda Rousey, Jennifer Meyer, Valentina Shevchenko, jetzt nochmal eine wirklich krasse Serie aufgestellt bei Bellator, dann bist du der Champion, endlich mit 38. Das ist alt in einer kleinen, leichten Gewichtsklasse. Ist das wirklich schon alt? Wie viele Kämpfer oder Kämpferinnen gibt es im Fliegengewicht, im Bantamgewicht und Fliegengewicht, die fast 40 sind? Also mir fallen da nicht viele ein. Und dann bist du endlich der Champion, hast du es endlich geschafft und dann wird darüber diskutiert und dann war es kein so richtiger Sieg. Ha, das war ein bisschen blöd. Hätte ich mir anders gewünscht tatsächlich. Aber hey, es gibt auf jeden Fall den Titelwechsel bei Bellator.
Ist das Bellator auch Pay-Per-View-Anteile hat? Für Champions?
Ich denke auf jeden Fall mal, dass sich Events, wenn du der Champion bist, musst du Co-Main-Event oder Main-Event sein und wirst auf jeden Fall besser verdienen.
Ja, das sowieso. Ja, sei gegönnt, man. Dann scheiß drauf, was Leute sagen. Geld schmeckt immer, so blöd es jetzt klingt. Nein, tut's nicht. Wenn es sau unmoralisch verdient wurde, vielleicht nicht oder so, aber das war's ja nicht, Mann. Der Ref hat es halt abgebrochen.
Ja. Und du hast 38 Jahre dafür gearbeitet, eben, da zu stehen. Es kann nicht ganz unverdient sein. Und auch, dass man nochmal eine Gewichtsklasse runtergeht und im Fliegengewicht kämpft, in der späten Phase der Karriere ist das ja auch nochmal schwieriger als vor 10 Jahren so ungefähr. Ja, Props hier für Liz Camouche war irgendwie blöd für beide. Der einen hätte man zugetraut, dass sie noch weiterkämpfen hätte können und bei Camouche ist jetzt da so ein bisschen so ein Fleck auf der Krone. Muss ein Rückmatch geben irgendwann. Was dann am Abend danach passiert ist bei Bellator 279, das möchte ich zum Main Event und ein paar ausgewählten Szenen noch erwähnen, weil es mir einfällt. Justine Kiesch besiegt Elimelei McFarlane und die hatte ja den Titel zuvor verloren im Fliegengewicht und ist in Hawaii ja der gefeierte Star, kommt da im traditionellen hawaiianischen Outfit rein mit Hawaiianern an der Seite und Musik und hast du nicht gesehen und du siehst genau, worauf Bellator abzielt. Die wollen ihr das Rematch geben, wollen sie als großen Star präsentieren. Ja, was passiert? Verliert halt mal schön gegen Justine Kiesch. Ist nicht so gekommen. Deswegen bist du jetzt erstmal weg hier im Titelgeschehen. Justine Kiesch ist plötzlich im Titelgeschehen drin. Da muss ich ein bisschen lachen. Ich will jetzt nicht, weil ich sage, es häme oder ich Schadenfreude, weil man halt genau gesehen hat, was Bellator dir zeigen will als Fan. Mhm. So, das ist der große Star aus Hawaii und der kommt jetzt zurück ins Titelgeschehen und dann verliert sie halt mal schön stabil. Ja, Pustekuchen, Bellator, die Story, die müssen wir nochmal probieren. Was es noch krass war, Bantamgewicht, Rufy und Stotz besiegt Joan Archuleta durch Headkick. Alter, das war ein Ding. Also es war ein Kick, aber das war mehr Knie als Schienbein, aber von beiden halt das Beste. Und es war wirklich ein fetter Headkick-Knockout. Archuleta.
Ich habe gerade genau das nochmal gegoogelt. Das ist ja auch ein Grand Prix. Tatsächlich, die machen ja gerade ein Bantamgewicht Grand Prix. Gerade mal geschaut, ob Horiguchi gewonnen hat, aber hat er tatsächlich nicht. Hat gegen Patchy Mix verloren. Der hat mich gegen Sergio Pettis richtig beeindruckt. Wurde ja mit dieser eindrucksvollen Spinning Backfist ausgenockt, aber bis dahin hat er den Kampf gewonnen. Crazy. Bantamgewicht scheint auch wirklich bei Bellator eine sehr, sehr dicht besetzte Gewichtsklasse zu sein.
Ja, und auch die Bellator so ein bisschen belächeln. Man muss tatsächlich sagen, in jeder Gewichtsklasse haben sie an der Spitze Top-Leute. Ja. Überall. Also da haben sie überall Top-Leute. Die haben halt nicht die Breite. Was haben wir vorher diskutiert? Keine Ahnung. Wir diskutieren in der UFC über Leute, die sind weit weg von der Top 15. Und du sagst, was sind das für krasse Leute? Also das haben die natürlich nicht. So auf Platz 15 ist nicht mehr die Qualität wie in der UFC. Die UFC hat mittlerweile weit über 600 Kämpfer unter Vertrag. Welche Kampfsportorganisation der Welt hat das?
Ja, eben, so kannst halt nicht, also so kannst ja auch nicht überall sein. Wo kann sollen nicht der sein? All diese Killer herkommen?
Ja, eben, also. Genau. So, Dagestan hat, wie viel Einwohner hat Dagestan? 6.000 oder so? Ja. Die UFC hat 600 unter Vertrag. so viel Killer bekommen wir nicht her. Also, ja, Main Event noch von Bellator 279. Chris Cyborg besiegt Arlene Blanco durch Decision. 3x49,45. Hintergrund ist folgender: Ihr wurde ein Punkt abgezogen durch ein illegales Knie. Insgesamt muss man sagen, krasse Leistung von Cyborg, auch jetzt Mitte 30, immer noch Weltklasse. Schlägt hart. Im Alter von 36 würde ich fast sagen, so gut wie noch nie zuvor. Man merkte die Erfahrung an, sie mischt. Sie hat einen Suplex dabei, wo die Runde groß eintütet. Dann schickt sie mal nieder mit einer rechten Geraden. Dann hat sie Bodenkontrolle. Dann hat sie gutes Distanzmanagement. Es war ein Krieg zwischendurch. Also sie hat auch immer noch ein Kinn. Das macht sie noch viel kompletter und gefährlicher. Insgesamt war es von den Fähigkeiten für mich ein Klassenunterschied, vielleicht nicht ganz, aber ein deutlicher Unterschied. Was ich allerdings loben muss, und das habe ich ja gestern gesagt in der letzten Ausgabe, was erwarte ich mir vom Kämpfer, von der Kämpferin? Du musst alles geben, du musst alles dafür tun, gewinnen zu können. Und wenn du nicht gewinnst, will ich wenigstens sehen, dass du dein Herz ausschüttest. Und das hat sie verdammt nochmal gemacht. Also größten Respekt vor Arlene Blanco. Wird in der ersten Runde clean niedergeschlagen von Chris Cyborg, bekommt eine fette Gerade ab und berappelt sich, kämpft über die volle Distanz, hat einen riesen Cut über dem linken Auge, Blut läuft ihr übers Auge, bin mir sicher, Sicht war krass beeinträchtigt, das periphere Sehen bestimmt durcheinander, du kriegst die ganze Zeit harte Hände und Kicks von Cyborg, lässt sich nicht unterkriegen, kämpft bis zur letzten Sekunde, war ein richtig guter Kampf, eine taffe Gegnerin und Weltklasse-Champion im Federgewicht von Bellator, Chris Cyborg, die sich meines Erachtens, die Gründe dafür kann ich nicht ganz beurteilen, da will ich ja auch nichts unterstellen, zu früh aus der UFC leider verabschiedet hat. Wahrscheinlich liegt es ein bisschen am Geld, liegt ein bisschen am mangelnden Respekt und den Sprüchen von Joe Rogan und Dana White damals und vielen anderen unglücklichen Ereignissen, die sich da verkettet haben. Ich sage nur, in dieser Form mit 36 immer noch so gut. Chris Cyborg würde ich gerne immer noch in der UFC sehen. Und ja, damals gegen Amanda Nunes, das war so ein Slugfest und Nunes hat einfach mehr Schüsse im Revolver gehabt.
Ich war immer derjenige, der gesagt hat, dieses Rematch würde ich sehen und wurde irgendwie dafür belächelt. Hey, die wurde doch voll weggeputzt. Ich glaube nicht, dass ein direktes Rematch ähnlich gelaufen wäre.
Ja, und du siehst halt Chris Cyborg, ich meine, Arlene Blanco nehme ich da jetzt ein bisschen aus, weil die war echt tough, die hat wirklich viel gegeben und wurde hart getroffen, früh hart getroffen, hatte früh ein Handicap in dem Kampf, weil sie einfach so ein bisschen minimiert war dann vom Restcardio und du hast gesehen, da sind so ein bisschen so Sternchen vor den Augen noch, die bekommt sie noch nicht weg. Aber in dieser Phase der Karriere von Chris Cyborg sind wir uns alle einig, die hat die größten Körner in der Sanduhr unten. Also da rieseln oben noch ein paar kräftige durch, da kommen noch ein paar Kämpfe, aber sie ist halt 36 jetzt. Also die beste Zeit haben wir hinter uns. Und in der Phase, Gott normal, da will ich die gegen die besten Leute der Welt sehen. Wir reden über Kayla Harrison jede Woche.
Wollte die jetzt bei der sagen, aber das ist ja nach wie vor offenbar so ein bisschen Thema. Also die PFL will ja selbst Pay-Per-Views machen und wäre dafür offen, irgendwie Cross-Promotion, Superfights zu machen.
Dann mach das doch, ey. Mach das doch, ey.
Das scheint irgendwann so angedacht zu sein.
Irgendwann sitzen wir in 5 oder 10 Jahren und sagen, hey, hätten wir doch Cyborg gegen Nunes 2 gesehen oder Nunes gegen Harrison oder, keine Ahnung, Cyborg gegen Harrison, was weiß ich. Es gibt ja so viele Duelle.
Die beiden können sich ja auch gar nicht ab. Also, weil so oft über diesen Kampf gesprochen wurde.
Das stimmt doch alles. Man muss es doch nur noch machen. Und ja, klar, ich verstehe, die UFC ist halt die größte Organisation. Die will halt nicht, dass sich die anderen da die Reichweite mit abholen. Das ist schon ein bisschen nachvollziehbar, wenn du
der Manager der Organisation bist, dann willst du halt nicht die kleineren Promotions mit zu dir hochziehen, dass die dir irgendwann gefährlich werden können. Ob man das jetzt mag oder nicht, ich sage nur, wie es ist in der Geschäftswelt. Aber so mit PFL und Bellator, ich bitte euch.
Ja, also, voll Sinn, ist auf Augenhöhe.
Hundertprozentig. Also würde ich mega feiern.
Wie gesagt, das scheint der Plan von PFL zu sein. Es kann jetzt irgendwie nur an Geld scheitern oder an Bellator. Ich glaube, das kommt. Also vor allem, wenn beide Athleten den Kampf fordern. Bellator war ja auch richtig, also bereit, richtig viel Geld für Harrison auf den Tisch zu legen. PFL immer noch genauso bereit, das gleiche Geld auch auf den Tisch zu legen. Also die scheinen schon beide wirklich Bock drauf zu haben. Und Bellator, also natürlich würde dann, okay, PFL veranstaltet die Pay-Per-Views, aber entweder kriegt Bellator dafür richtig viel Kohle, dass sie quasi Cyborg, ich sag jetzt ausleihen, komischer Begriff bei einem Menschen, oder er wird halt mit drin verdienen. Aktiv.
Macht halt so ein Co-Event. Ja. Bellator gegen PFL. Und keine Ahnung. Dann machst du es halt an zwei Tagen, was weiß ich. Aber da gibt es doch Möglichkeiten. Also kann doch nicht immer alles auf dieser Welt am Geld scheitern. Das gibt's doch gar nicht. Also so viele verpasste Chancen im MMA, wo man sagt, ja, hätten wir. Ich hätte immer mir gewünscht, ist jetzt so ein, ja, vielleicht jetzt nicht Inside-MMA-Fan, Hardcore-MMA-Fan-Wunsch, aber ich habe mir immer gewünscht, Fedor gegen Brock Lesnar. Ich wollte immer Randy Couture gegen Fedor sehen. Mhm. Ist nie zustande gekommen. Fedor konnte sich nie mit der UFC einigen und als dann so ausgesehen hat, als könnte man es woanders machen, dann war Randy Couture vor Gericht mit der UFC und weißt du nicht und hast du nicht gesehen und dann irgendwann sitzt du halt hier und es ist 2022 und du denkst ja, Mensch, hätten wir halt 2010 Randy Couture gegen Fedor gemacht. Wäre halt cool gewesen irgendwie. Die hätten sich am Ende die Hände geschüttelt und du hättest diesen Gänsehaut-Moment gehabt und es wäre halt cool gewesen. Oder, keine Ahnung, den amerikanischen Ringer mit 300 Pfund Brock Lesnar gegen den russischen, respektierten, ultra krassen MMA-Pionier. Das wäre halt auch ein geiles Poster gewesen irgendwie. Gleiches Ding mit Francis Ngannou. Da können wir jetzt die Brücke schlagen zum Boxen. So machen. Ist ja auch so. Wir werden irgendwann hier sitzen und wir werden uns denken, meine Güte, hätten wir doch gerade John Jones gegen Francis gemacht oder diese ganzen geilen Kämpfe. Francis ist jetzt 36.
Das kann doch nicht immer alles an Geld scheitern, hast du gerade gesagt.
Ganz genau, Alter, dann mach doch mal die Taschen auf, das kann doch nie wahr sein. Also, das gibt's doch nicht, dass der jetzt boxen will. Und was mir wirklich wehtut, ich habe was BT Sports oder irgendwie eine ganz große Seite auf YouTube. Das war das Erste, was mir nach dem Fury-Kampf am anderen Tag vorgeschlagen wird. Das
Post-Interview.
Diese 2-Minuten-Analyse-Video, Fury gewinnt, 6. Runde, geiler Uppercut, lässt sich feiern, 94.000 Wembley, dann kommt ein Ngannou rein und sie wollen diesen Superfight. Und dann lese ich mir die Kommentare durch. Und ich lüge nicht, die ersten 30, und dann habe ich aufhören müssen, ansonsten hätte ich hier alles vollgekotzt, die ersten 30, die denken wirklich, dass das ein MMA-Kampf wird, weil die MMA-Handschuhe tragen wollen. Da hat einer einen Kommentar geschrieben und hat gesagt, ja, wenn sie MMA-Handschuhe tragen, dann wird Francis gewinnen und bekommt für seinen Kommentar 294 Likes. Leute, seid ihr bescheuert? Das wird ein Boxkampf. Klar, die können draußen rum Krokodile rumschwimmen lassen. Trotzdem wird es ein Boxkampf. Fury wird doch nie irgendwas machen, was nicht Boxen ist.
Nee, natürlich nicht, aber...
Kapiert ihr das nicht? Also,
ich denke niemals, also wirklich, wirklich nicht, dass Francis Ngannou diesen Kampf gewinnt. Aber Deckungsverhalten, kleine Handschuhe, Einschlag kann wehtun. Es ist nochmal für mich mehr X-Faktor drin als bei so einem Conor Mayweather. Durch die kleinen Handschuhe.
Am Ende ist es wie immer in dieser bescheuerten Welt. Der MMA-Kämpfer liegt mit der Fresse nach vorne irgendwo auf dem Boden. Alle denken, naja, MMA ist ja so, das machen die Brutalen, aber die gut kämpfen können und was können, die boxen halt. Das geht mir so auf den Arsch. Das nervt mich jetzt schon langsam. Also es kann doch nicht immer alles am Geld liegen. Dana White, mach doch ein geiles Poster, ey. Mach doch irgendwie eine freakige Fightcard, eine pure Heavyweight-Card. Was weiß denn ich? Ey, das ist doch ein Selbstläufer. John Jones, das große Comeback nach Jahren. Bau den auf, mach geile Videos. Francis Ngannou, mach das in einem Stadion in Afrika, verdammte Axt. Da kommt 300.000, ist doch egal. Also, es gibt doch Mittel und Wege. Du musst doch nicht immer so stur denken und bezahl den Mann. Verdammt, bezahl den Mann. Gib dem halt 5 oder 10 Mille. Es kann doch nicht sein, dass der mit 600.000 nach Hause geht. Fury verdient 40 Millionen und ist in einem Stadion. Ich rante gerade hart, merke ich. Aber
ja, das ist gut. Ich glaube, ich wirke so, als ob ich so peinlich irgendwie hier so eingestellt sitze. Alles gut. Ich verstehe den Rant voll. Ja, Geld ist für viele Leute halt sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, auch das ist eine gute Überleitung zu Tyson Fury. Denn Tyson Fury wird eben danach, hat er ja auch schon oft in Zusammenhängen, wenn es irgendwie um seine Depressionen ging und darum, ja, die Leute haben wirklich nicht verstanden, dass ich depressiv war, denn schöne Frau, Haus, Ferrari, Kinder, Boxweltmeister, was willst du denn mehr? Ich lebe den Traum eines jeden Mannes, aber nein, mich hat Geld nie glücklich gemacht. Und das hat er tatsächlich auch nochmal, das ist ein Spoiler, nach seinem Sieg, aber den Kampf werden die meisten Leute ja gesehen haben, hat er halt auch nochmal gesagt, ey, war das wirklich alles? Du kannst doch immer noch irgendwas verdienen. Und er sagt so, hör mal zu, ich habe das gewonnen, zählst du seine Gürtel auf, alle seine Verdienste. Und der Mann redet halt wirklich 2 Minuten lang, nur seine Titel aufgezählt. Und sagt so, um Geld ging es mir eh nie, ich komme von nichts. Ich habe alles Geld der Welt und ich habe sportlich alles erreicht. Wenn Boxen ein Videospiel wäre, mein Fortschritt wäre auf jeden Fall auf 100%. Und wegen Geld mache ich das nicht mehr weiter, habe ich es nie gemacht. Das, keine Ahnung, Mann. Also der Mann spendet ja auch wirklich von seinen Verdiensten sehr, sehr viel. Ja. Und ich bin zugegeben jemand, null Mimimi und irgendwie bitte mitteilen. Ich komme auch für Deutschland, immer wichtig gesagt, schon irgendwie aus eher einfachen Verhältnissen, sage ich mal. Und wenn Leute mir irgendwie die richtige Kohle haben, mir irgendwas von More Money, More Problems erzählen wollen und Geld macht nicht glücklich, denke ich mir so, halt deinen Mund so, dein Kühlschrank ist halt auch voll.
Aber kann man halt auch leicht sagen, wenn man gerade 40 Millionen verdient.
Aber hat. Tyson Fury nehme ich es ab, muss ich fairerweise sagen. Ich weiß nicht, warum ich nehme es ihm wirklich.
Im nächsten Satz sagt er halt, er will bei WWE wresteln und den Freakfight gegen Ngannou machen.
Ja.
Wenn es dir nur um Sportliche geht, widersprichst du dich gerade hart.
Weiß nicht. Das sind halt nochmal so Abenteuer, die dich reizen.
Ja.
Ist halt auch ein absoluter Showman. Sehe den halt.
Alter, da sind wir uns einig.
Kriege ich Gänsehaut, wenn er vor diesen 94.000 Leuten singt und Bye Bye Mr. American Pie singt und diesen Refrain anstößt.
Das berührt mich zum Beispiel gar nicht. Krass. Also das finde ich super cringe, aber ist völlig egal, schmälert meinen Respekt nicht vor dem Typen. Er macht es mega clever. Er macht alles mega clever. A, ist er der beste Schwergewichtsboxer, 100%. Vielleicht aller Zeiten, weil... Ich will es gar nicht weiter ausführen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man die Champions von vor 20, 30 Jahren jetzt mit dem im Ring stellen würde, ich sage, der putzt die alle weg. Ja. Der putzt die alle vorzeitig weg.
Weil, also das ist ja auch eh immer bei dieser komischen GOAT-Diskussion, ob es sportübergreifend.
Wir lassen es einfach.
Wir Pelé, werden Maradona Jordan würden gegen, heute genau. zweite Bundesliga spielen. Aber genau. natürlich schmälert das überhaupt nichts, was sie zu ihrem Zeitpunkt gemacht haben.
Ganz genau. Und genau. Wir werden nie Jordan gegen LeBron sehen, aber beide waren toll zu ihrer Zeit oder sind toll zu ihrer Zeit. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich sage nur, Fury ist das Beste, was das Schwergewichtboxen momentan hat.
Zweite Bundesliga war vielleicht hart, aber du weißt, was ich meine.
Ja, mit der Einstellung, halt Party machen und saufen und koksen, wärst du mit Sicherheit nicht mehr in der ersten Bundesliga dabei.
Vielleicht.
Aber egal, soll nicht schmälern, was Maradona an klasse Sachen und wie soll man fast überirdischen Dingen vollbracht hat, schmälern. Also auf keinen Fall, war ein großer Fußballer. Muss auch jeder selbst beurteilen. Ich will gar nicht sagen Goat und so weiter, will das Wort gar nicht im Mund nehmen, obwohl ich es gerade im Mund genommen habe. Aber von allen Schwergewichtskämpfern, die es momentan gibt, ist Fury mit Abstand. 100%. Mit Abstand der Beste. Und 100%. Es gibt einfach nichts für ihn. AJ hat jetzt den Titel verloren. Es würde sich nur verkaufen, wenn, da sind wir wieder beim Geld, wenn der Champion wäre und du könntest einen großen Kampf in dem Stadion machen. Außerdem geht er ihm sowieso seit Jahren aus dem Weg. Ich glaube mittlerweile wirklich, dass Fury sofort gegen den kämpfen würde, aber AJs Management wusste genau, ist gefährlich für uns. Der Kampf gegen Usyk ist halt nicht so das Kultduell in England, wie AJ gegen Fury in England, das du machen könntest. Und was ist dann noch da? Er hat Wilder gefinisht, er hat jetzt Dillian White gefinisht, er hat die Klitschkos damals deklassiert, also den Klitschko damals deklassiert. Das ist der beste Schwergewichtsboxer, den es gibt in unserer Generation. Und im Boxen gibt es einfach nicht mehr viele Herausforderungen. Und ich sage trotzdem, der hat sich da das Hintertürchen offen gelassen. Ich mache irgendwann den großen Comeback-Fight. Wird ihm auch keiner übel nehmen. Und der soll bitte alles machen, was ihm Spaß macht. Der ist ein Charakter, der passt voll zu WWE. Ist ein Entertainer. Also das ist so, hat er ja schon gemacht. Ja. Und von mir aus, wenn er Bock drauf hat, soll er auch diesen Ngannou-Fight machen. Wirklich, ich gönne es beiden, vor allem gönne ich es Francis, dass er bezahlt wird. Ich sage halt nur, Leute, ihr müsst das mal richtig einordnen. Also das wird ein Boxkampf sein. Von mir aus kämpfen die auf einer Ritterburg und kämpfen Bärnackel. Es wird nichts daran ändern, dass es ein Boxkampf wird von einem Boxer, vom besten Boxer der Welt gegen einen MMA-Kämpfer. Und umgekehrt wird das nie zustande kommen. Wenn da Leute schreiben, ja, wenn sie MMA-Handschuhe tragen, dann wird Ngannou gewinnen. Keine Ahnung, die können ihre Hände in Smarties tunken. Dann wird es immer noch der Boxer der bessere Boxer sein.
Und also 100% wird der bessere Boxer der bessere Boxer sein. Und die Quoten werden zu Recht irgendwie gegebenenfalls sogar vierstellig Favoritenrollen ausgeben. Aber dieser X-Faktor, kleine Handschuhe, wenn Ngannou da wie gegen Rosenstruck schwingend auf ihn zurennt und sollte ein Ding halt irgendwie streifen, kann der Kampf auf den Kopf gestellt werden.
Es geht. Hast du gesehen, wie oft Fury von Wilder niedergeschlagen wurde in drei Kämpfen?
Ja, aber
wie
hatte
oft,
halt...
Wie hart, auch im letzten Kampf wurde clean niedergestreckt von einem frischen Wilder in der frühen Runde.
Wilder ist, ich glaube tatsächlich, dass Francis mehr Power hat als Wilder. Also vor allem mit kleinen Handschuhen. Ich weiß, ich sag doch auch, ich will mir doch nur einreden, ein bisschen Spannung wird da schon drin stecken.
Ich nicht. Ich will auch all diese dumme Illusionen nehmen und ich hasse es, dass Leute nicht kapieren, was da verkauft werden soll. Und Fury würde niemals keine 30 Sekunden MMA kämpfen gegen Francis. Aber wir verkaufen wieder mal unseren Sport, weil in unserem Sport nicht vernünftig bezahlt wird. Es muss besser bezahlt werden. Das ist alles, was ich sage und was ich jede Woche predige. Und ich weiß, das ist egal. You get the message.
Er will es in Afrika machen. Er will es Francis irgendwie wirklich schön machen. Es ist natürlich auch, so fair musst du jetzt auch sein, es ist, Fury muss gar nichts. Es ist ein bisschen entgegenkommen. Ey, lass es diesen Cage sein, gib mir diese kleinen Handschuhe von mir aus.
Deswegen sage ich ja. Ich gönne es beiden und Francis soll bezahlt werden. Von mir aus kriegt er 50 Millionen und Barbo, Tyson Fury, du bist ein Ehrenmann, alles gut, aber verkauft mir keine Ahnung, VW Käfer, den ihr rot lackiert habt, für einen Ferrari. Also bitte macht das nicht, weil nein, beim ersten Anlassen merke ich halt, das Ding hat 60 PS und stinkt. Und ja, keine Ahnung. Das ist alles, was ich sagen will.
Für mich ist halt, ich bin wirklich großer Tyson Fury-Fan.
Letzter Rant dazu. Rumble in the Jungle Teil 2. Alter, Muhammad Ali dreht sich im Grab um. Also bitte lasst solche, das ist ja blasphemisch, was ihr hier macht.
Das
Rumble in the Jungle Teil 2.
Das tut wirklich weh, sehe ich komplett ein.
Wie aus dem Fenster.
Da hängt der gute Mann, kann man sich gerade nur erahnen. Ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr großer Fury-Fan. Für mich steht über all diesem und ich verstehe, ihn juckt, also ihn reißt es ein bisschen, ich glaube, das wird ein großes Ding, wir haben beide gesagt, er ist Entertainer. Fury kann halt nichts für die schlechte Bezahlung im MMA und ich glaube, Fury ist auch keiner, der bei seinem Management sagt, mach die Verträge mal ganz ekelhaft für meine Seite, ich ziehe alle Karten. Er weiß auch, Francis ist ein großer Name, ich glaube, der wird besser verdienen, ich bin mir recht sicher, er wird besser verdienen, aber ich glaube für Francis, also ich glaube nicht, dass Fury irgendwie ein krasser Antrieb dafür sein wird, wie der Kuchen irgendwie verteilt wird, dass der super eindeutig auf seiner Seite ist. Irgendwie schätze ich ihn wirklich so ein. Ich weiß nicht warum. Ich nehme ihm dieses so geldgeil bin ich wirklich nicht. Nehme ich ihm einfach ab. Er kann, wie gesagt, für die Bezahlung nichts. Und unterm Strich steht einfach auf jeden Fall oder überall diesem steht, da ist ein ganz, ganz, ganz großer wirklich von der Bühne vorerst von mir aus gegangen. Und dementsprechend, ich verstehe den Rant komplett. Aber mir ist sehr wichtig zu sagen, was für ein großartiger Boxer dieser Mann war, nach wie vor ist. Und
ist auch ein super Mensch. Tolle Story, inspirierender Typ, versucht auch immer andere mitzuheben, hat Wilder die Hand gereicht, mehrfach. Der hat sie ausgeschlagen nach dem Kampf, eine Woche nach dem Kampf, ein halbes Jahr nach dem Kampf. Sagt immer noch, wenn der zu mir kommt und sagt, ich möchte deinen Rat, ich möchte mit dir trainieren, ich möchte mich mit dir vorbereiten, die Tür ist immer offen. Was musst du für ein korrekter Typ sein, um sowas anzubieten? Sagt alles über den Menschen. Ist ein super Typ. Keine Diskussion. Don't hate the player, hate the game.
Danke. Und was kann der dafür, dass Francis scheiße bezahlt wird?
So, da sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Bezahlt die Leute.
bezahlt die Leute ordentlich. Die mit gerissenen Kreuzband, 5 Hunden in Main Event stehen und gewinnen, bezahlt die ordentlich.
Ja. Lass vielleicht ein bisschen auf den Kampfverlauf eingehen, zumindest, ja, klar, ging jetzt auch nicht allzu lang, 6. Runde endet das Ding. Dillian White startet als Southpaw, auf jeden Fall eine Sache, auf die sich, glaube ich, für ihn nicht so wirklich eingestellt hat. Trifft so eine in Runde 1 eine nennenswerte Rechte, aber es war irgendwie eine ereignislose Runde. Ich glaube, der musste sich erstmal anschauen, was macht er jetzt als Southpaw. Die geht dann selbst als Southpaw in die zweite. White geht wieder ins Orthodoxe. Free sagt, gut, dann ich auch wieder. Und plötzlich stehen sie doch beide da, wie wir sie erwartet haben. Typische bisschen Psychospiele irgendwie. Und White ab der zweiten Runde wurde ja irgendwie schon klar, will den Kampf halt irgendwie dreckig machen, will in den Clinch. Schafft es ja auch hier und da mal. Fury scheint aber auch spätestens in Runde 3 trotzdem Spaß zu haben, kämpft halt seinen Kampf. Und das ist halt schon krass. Dillian White ist schon auch irgendwie nicht irgendwer. Also das muss man fairerweise mal sagen. Das ist aktuell, ja, AJ hat irgendwie wirklich Schaden. Der größte britische Boxer nach Fury, würde ich sagen. Also zumindest mal sportlich aktuell. Und Runde 4 ist halt wirklich wild. Also ich habe auch jetzt schon irgendwie gehört, die Punktrichter haben da verrückte Urteile teilweise abgegeben. Also in diesen ersten 3 Runden wurden wohl auch Runden Dillian White gegeben von manchen Punktrichtern. Also so eindeutig wie, glaube ich, die allermeisten Leute den Kampf gesehen haben, die Punktrichter zumindest ihn nicht gesehen. Runde 4 wird dann halt wirklich richtig wild. White drückt ihn ja so mit dem Unterarm voran in die Ringseile. Fury schlägt nochmal in einem Moment zu, in dem der Schiri eigentlich schon abgebrochen hat, cuttet ihn dann dabei. Also da wurde es wirklich relativ, relativ dreckig. Der Schiri scheißt Tyson Fury an. Tyson Fury sagt, ey, der hat mich doch in die Ringseile gedrängt. Und ab dem Moment war halt Gift drin. So hat wirklich, ab dem Moment hat es Bock an dem Boxkampf. So White macht den Druck nach wie vor. Weiterhin clinches, keiner lässt los. Und es gibt ja Ende dieser 4. Runde diese Szene, wo die halt wieder so im Clinch stehen. War es ja genau Ende der 4. Runde. Und der Schiri so schreit erstmal, löst euch, machen gar nichts und geht so mit dem einen Arm so einfach so zwischen die beiden. Und der war halt locker 1,85 groß, der Schiri. Aber sieht aus wie so ein Jugendlicher, maximal eher wie so ein Kind, das so zwei streitende Erwachsene versucht so auseinanderzudrücken. War schon ein guter Boxkampf, Mann. Also hattest du nicht zu dem Zeitpunkt Bock?
Klar hatte ich Bock. Allein schon die Atmosphäre. Krank. Das muss wirklich ein ganz bescheuerter Kampf sein, dass das nicht wenigstens gut wird. Trotzdem muss man halt sagen, seit diesem Wechsel und auch dem Trainerwechsel mit Sugar Hill ist Fury ein anderer Boxer. Dieses Kronk-Style-Boxen, er ist halt ein richtiges Heavyweight. Der kann immer noch mit Beinarbeit und Distanz einen Kampf bestreiten, aber der lehnt sich auch auf dich drauf, der ist im Infight giftig, der hat ordentlich Wumms, er hat sogar ein Kinn, hat man in den Wilder-Kämpfen gesehen. Also er hat irgendwann mal angefangen, wie ein richtiges Heavyweight zu boxen. Also mit definitivem Ende. Der finisht Leute, der knockt sie aus. Wir sind da in der 6. Runde und klar, man kann über diesen Schubser diskutieren, weil er fällt ja durch den Schubser, ist streng genommen nicht ganz regelkonform, aber wen juckt's? Wer glaubt denn wirklich, dass der nach so einem blitzsauberen Uppercut in der Runde so richtig zurückkommt? Also ja, Fury hätte da mal safe richtig übernommen.
Auf jeden Fall. Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt war der Kampf halt wirklich heiß. Und also spätestens da war dann wirklich Feuer drin. Die Halle geht halt ab 94.000 Leute. Das müssen wir kurz nochmal betonen. Also krass.
Ja, und das ist es. Man spricht immer so über diese ganze GOAT-Diskussion. Und wenn du vergleichst, wie ein Floyd Mayweather, klar, der hatte diese Wahnsinnsserie und 50 plus und so weiter zu null. Aber Fury ist zu definitiv. Fury knockt die Leute aus. Und der besiegt sie, klar, bei Mayweather, da denkst du, ja, keine Ahnung, hat 2 Runden mehr gewonnen als der andere und wird halt nicht getroffen, weil er sich halt gut bewegt.
Ist auch sehr krass, aber...
Super, hat auch seine Stärke, aber das, was Fury macht, ist einfach ohne Diskussion, ohne Zweifel, es ist definitiv. Wir müssen da nicht diskutieren, war White vielleicht doch besser? Nee, der liegt halt auf dem Arsch und kommt nicht mehr hoch nach dem Uppercut. Fury ist größer, schwerer, schneller, technisch besser, hat mehr Wumms, ist der bessere Boxer einfach. Es gibt keine Diskussion. Auch nach dem letzten Wilder-Kampf, der, Wortspiel ist jetzt nicht beabsichtigt, aber der wirklich wild war, da entbrennt so ein Feuer, so ein Firefight, so ein Duell, da schießen sich beide quasi die großen Artilleriestücke an den Kopf und Fury geht halt als der Dominantere vom Parkett. Wird zwar auch niedergeschlagen, aber kommt halt
doppelt und dreifach so giftig und technisch besser und schneller und überlegener im taktischen Sinne zurück und hat auch dieses Gefühl, wie viel kann ich mir erlauben in so einem Kampf? Wie viel kann ich klammern? Wann kann ich mal nachschlagen? Wie weit kann ich das Regelwerk so ein bisschen dehnen, wenn ich mich auf den drauflege und den mein Gewicht tragen lasse und den rumschiebe und rumschubse und auch blöd anpflaume unterm Kampf? Was kann ich mir erlauben? Der hat so genau die richtige Mischung von allem. Der boxt, der kann sauber boxen und das ist ein erstklassiger Boxer von der Beinarbeit vielleicht. Wer boxt so wie Fury? Usyk? Nee, aber der ist halt 20 Zentimeter kleiner und ist halt 30 Kilo leichter. Aber er kann auch die Sau rauslassen, kann auch eine Drecksau sein. Ne? Und der kann dich halt auch richtig verunsichern und cuttet dich halt in der Infight-Szene, in der strittigen und der Ref hat es nicht gesehen und steht da wie so ein Hirni. Der hat von allem etwas und ist, ich sag's nochmal, der beste Schwergewichtsboxer. Und wir können nicht mal drüber diskutieren, weil er alle anderen clean besiegt. Und AJ wird es nicht anders gehen. Da lehne ich mich jetzt auch nochmal aus dem Fenster.
Nein, tust du nicht. Das sieht, glaube ich, jeder, der beide mal Boxen gesehen hat in der letzten Zeit, auf jeden Fall ähnlich. Ja, Fury ist halt so ein richtiger Kämpfer, wie du gesagt hast. Das hat Mayweather, glaube ich, nicht. Aber auch der, also schmälern muss man das nicht. Was ich auch an ihm hochgradig respektiere, ist seine Arbeitseinstellung. Das ist eine Sache, über die nie gesprochen wird. Also die Stories über Mayweather, ne, wir haben eben das mit den Seidenpyjamas wieder die Boxphrase, sage ich mal, oder die Kampfsportphrase ausgepackt. Über den gibt es halt Stories, dass der halt in den Nachtclub geht, nur Wasser dort trinkt und danach nach Hause joggt. Die Mädels, die er sich irgendwie angelacht hat, die fährt er mit dem Taxi nach Hause und er joggt. Das ist halt schon krass.
Auch die Shape, Alter. Typ ist weit über 40. Die Shape, der immer noch ist, der geht immer noch jeden Tag morgens joggen, geht ins Gym, macht eine Trainingseinheit. Und wenn Sonntag ist, also das ist schon eine krasse Einstellung. Hat irgendwie, keine Ahnung, die Hunnis auf dem Tisch und 15 Lambos in der Garage stehen, aber es juckt ihn halt nicht. Es ist halt sein Leben. Und klar, gibt auch mit die ganzen Vorfälle mit häuslicher Gewalt und die Aussagen, die er tätigt und die Aktionen, die er bringt, steht alles auf einem anderen Blatt Papier. Ist einer, den man in dieser GOAT-Diskussion mit dabei haben muss, einer der besten aller Zeiten, defensiv ein hervorragender Boxer. Ich sage nur, bei Fury, bei Mayweather ist es eine Geschmacksfrage. Klar, man muss immer anerkennen, das ist Weltklasse, aber ist halt so die Frage, ob es einem gefällt. Bei Fury, da reißt dich halt mit. Ja, da stehen halt 94.000 in der sechsten Runde und der andere kommt nicht mehr hoch und der hat den clean niedergeschlagen. Klar, der Schubser war dabei, aber sei es drum. Du weißt, was ich meine. Es,
ja,
ist halt wirklich, es sind große Momente. Auch der Klitschko-Kampf, der besiegt den halt klar. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Also das ist einfach besser. Und wer das anders sieht, kauft eine Brille. 15 Euro gibt es schon Kassengestelle.
Das war noch so ein richtiges Nachboxen.
Ja, sorry. Es ist halt
ja, Fury holt einen halt menschlich auch einfach ab. Ich respektiere den Mann sehr. Sag danach ja auch, ich habe meiner Frau eigentlich schon nach Wilder 3 versprochen, dass ich aufhöre. Aber ey, Wembley Stadium noch einmal vor der heimischen Crowd, das geht nicht anders, das musste ich annehmen. Ich glaube zumindest, der ist eine lange Zeit wirklich weg. Vielleicht macht er echt noch 1-2, kann ich mir schon auch vorstellen. Aber das ist der
33.
Wie bitte?
Der ist 33. Eben. Man denkt immer, wenn man den sieht, keine Haare auf dem Kopf und ist älter. Der ist jetzt 33, das ist fast 10 Jahre jünger als ich. Denke mir, einerseits wäre es gut, weil man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist und wenn man unbesiegt ist, aber vom Tank her ist da noch viel Sprit drin. Also der ist noch gut halb voll.
Ich glaube ehrlich gesagt, biologisches Alter ist so, wie er aussieht. Also es kann nicht, diese Zeiten, die der durchlebt hat, die können nicht körperlich, nicht an dir irgendwie auch Spuren hinterlassen.
Ja, das ist ein anderer Mensch. Der ist ja auch so mit, glaube ich, 1000 Gramm zur Welt gekommen, war ein Frühchen und hat die Geburt gerade so überstanden und hat ihn der Vater ja Tyson genannt, weil er so einen Kampfgeist in sich hatte. Das ist ein anderer Mensch. Da, keine Ahnung, an der DNS haben die irgendwas verändert. Das ist nicht so wie bei dir und bei mir, das ist nicht so normalsterblich. Ich glaube, das ist was Besonderes. Wer kann sich bitte mit weit über 2 Metern so bewegen? Also so ein Körper mit 140, 130, 125 mal Kilo, der ist doch nicht dafür gemacht, sich so zu bewegen. Also das ist Wahnsinn. Sieht auch nicht so aus wie so ein Athlet. Hat kein Sixpack, hat nicht den dicken Oberarm so oder die Wilder-Schultern, wo du denkst, ey, hat der irgendwie Bowlingkugeln gefressen oder so. Nee, ist der irgendwie nicht. Es ist ein ganz einzigartiges Ding und es ist ein geschichtsträchtiger Kämpfer. Ich habe mit einem Kollegen von Bild gesprochen, der im Stadion war, in Wembley war, sagt, du stehst da, Alter, du hast Klettverschluss überhaupt am ganzen Körper. Das ist nur Gänsehaut, den ganzen Kampf über das. Die schreien die ganze Zeit, alles steht, wenn der reinkommt. Du merkst, da passiert was Besonderes. Das ist der beste Schwergewichtsboxer unserer Generation.
Und ja, kann ich nur unterschreiben.
Ja, ich liebe auch einfach diese Family-Szenen, wie danach einfach die ganze Gypsy-Family abfeiert und im Ring ist. Und du merkst, so wirklich zu jedem hat der, da sind keine Ja-Sager-Anhänger, das ist alles Familie, so merkst du. Also ich meine das irgendwie zu verspüren, der hat wirklich zu jedem irgendwie eine herzliche Beziehung. Alle feiern gemeinsam irgendwie den Sieg der Furies. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Wir haben auf jeden Fall auch eine kleine Family aufgebaut, eine kleine Community hier. Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal abschließend zu der Folge auf unser Q&A, unser geplantes, eingehen. Haben wir letzte Folge schon besprochen. Vielleicht hat der Name Andrasch ja nicht jeden zum Einschalten bewegt, aber der Name Fury schon. An der Stelle, wir haben einen Community-Beitrag eingestellt. Wenn ihr auf unseren Kanal geht, habt ihr oben ja diese Reiter, Videos und Kanalinfos und so. Da steht inzwischen auch Community neuerdings. Darunter gerne Fragen an uns, damit wir eben auch nochmal ein bisschen mehr Draht zu euch aufbauen, ein bisschen mehr Austausch mit unserer tatsächlichen kleinen Family, von mir aus nenne ich sie so nochmal, aufbauen. Liked gerne dieses Video, wenn es euch denn gefallen hat, wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, abonniert natürlich den Kanal, das ist wirklich eine Sache, betonen wir jede Folge, die wir wirklich brauchen. Wir wollen natürlich auf YouTube irgendwie auch Reichweite generieren, fortlaufend hier auch monetäre Erfolge erzielen, daran scheitert es an den Abonnements aktuell nochmal. Gönnt uns das auf jeden Fall, wir stecken da jede Menge Arbeit rein. Mir hat es aber auf jeden Fall Spaß gemacht, ich habe es nicht als Arbeit empfunden, hoffe, Gleiches kannst auch du von dir behaupten. Ich bedanke mich für deine Zeit und freue mich auf eine Folge, die wir vermutlich am Donnerstag veröffentlichen, wo wir nochmal auf die News der letzten 2 Wochen eingehen.
So sieht's aus. Darf ich noch ganz zuletzt was loswerden? Du hast von diesem bedeutungsschwangeren Wort der Monetarisierung gesprochen. Ich habe heute einen Deal gemacht, und zwar, ich kenne ja Wolfgang Unsöld sehr gut. Und der hat diesen YPSI-Shop, also das ist hier das Reisprotein von Wolfgang, das ist dieser Digest-Komplex, momentan mein Lieblingssupplement. Und ich habe so einen Deal gemacht mit ihm, weil wir ja irgendwann mal ein bisschen was verdienen wollen, auch mit dem Podcast. Und es gibt den ypsi-shop.com, also ypsi-shop.com.
Link in der Kanalbeschreibung, in der Videobeschreibung.
Genau, da gibt es wirklich, die Supplements nehme ich selbst seit Jahren. Ernsthaft, ehrlich, ohne Witz, ich nehme die seit Jahren und ich habe mit Wolfgang so einen Deal gemacht, wenn man im YPSI-Shop bestellt und den Promo-Code HACKMAN benutzt, also HACKMAN, dann bekommt man 10% Rabatt. Warum nehme ich die Supplements? Weil ich immer schon der Meinung war, und das auch wirklich auch so ist, dass bei Wolfgang die Supplements 2 Vorteile haben. Sie haben die besten Inhaltsstoffe, also er nimmt wirklich nur die krassesten Inhaltsstoffe und arbeitet nur mit Partnern zusammen, die Premium-Inhaltsstoffe liefern. Und alle Supplements, zum Beispiel das Reisprotein, das ich momentan nehme, sind auf verbotene Inhaltsstoffe getestet. Und ich finde, das ist ein cooler, will ja nicht sagen Sponsor, das ist ja nur eine Zusammenarbeit für den MMA-Podcast, weil egal, ob du ein Amateurkämpfer bist oder ein Profikämpfer oder einfach nur so ein bisschen in die Muckebude gehst oder Gewicht verlieren willst oder fitter werden willst, du kannst dir sicher sein, du nimmst die bestmöglichen Supplements mit den bestmöglichen Inhaltsstoffen, und falls du in irgendeinem Testprogramm drin bist oder irgendwie einen Test zu befürchten hast, dann kannst du dir absolut sicher sein, dass da Sachen verwendet werden, die du nehmen darfst, die du zu dir nehmen darfst. Du nimmst nicht irgendeinen Müll. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns das machen, Wolfgang. ypsi-shop.com, Promocode HACKMAN, 10% Rabatt. Beste Supplements, ich nehme sie selber, keine verbotenen Inhaltsstoffe, stabiles Zeug. Wie gesagt, ich nehme momentan das Reisprotein, das ist Zimtgeschmack, schmeckt saulecker. Also es ist wirklich nicht so wie diese ekelhaften Eiweißshakes, wo du so halb am Kotzen bist, wenn du die runterschlucken musst. Schmeckt richtig gut, beste Inhaltsstoffe, und ich nehme diesen Digest-Komplex. Ich werde vielleicht in den nächsten Ausgaben immer mal so ein, zwei Supplements rausgreifen, die ich bei Wolfgang nehme. Ich habe einen ganzen Schrank voll, weil ich wirklich auch so ein Supplement-Freak bin. Der Digest-Komplex ist halt so ein Verdauungskomplex. Da sind verschiedene Enzyme drin und so weiter, die helfen einem bei der Verdauung. Ey, du hast wirklich, du hast keine Blähungen mehr, du hast kein Völlegefühl, du verdaust einfach leichter. Und mei, wir sind Sportler, wir essen 3000 Kalorien oder mehr, und das ist wirklich ein gutes Supplement, deswegen das nur mal als Beispiel, aber you get the message, ypsi-shop.com, Promocode HACKMAN, 10% Rabatt, und die Erlöse der Verkäufe, da bekommen wir einen Teil davon, und ja, dann können wir uns vielleicht besseres Equipment kaufen oder irgendwo mal eine Veranstaltung besuchen und da die Reisekosten davon begleichen und euch mehr Inhalte bieten, bessere Inhalte bieten.
Wir haben dieses Jahr wie viele Videos rausgeschossen? 45, 50 in einem Vierteljahr. Ich glaube, natürlich muss da auch eines der Ziele sein, irgendwann mal ein bisschen Geld mit zu verdienen oder die Ausgaben decken zu können fürs Zoom-Abo, für die Kamera, für die Reisekosten, auch für die Zeit, die man dafür verwendet. Deswegen ist das so ein erster Schritt. ypsi-shop.com, Promocode Hackman. Das war's.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.